Mit leichten, hastigen Schritten eilte er durch die dunkle Zimmerflucht. Die Tür zur Bibliothek stand offen. Es wurde dort gesprochen, Ottmar Leings Stimme war es. Die Worte konnte Karl Erdmann nicht verstehen, aber die Stimme erschien ihm ungewöhnlich wach und eindringlich. Jetzt sprach Daniela, langsam und eintönig, wie wir sprechen, wenn wir ein wenig schläfrig sind.
»Wenn das nun alles so ist, so vergessen Sie eins, lieber Graf, dass Sie von Ihren Gefühlen sprechen, nicht von meinen Gefühlen.«
Nun bemerkte sie Karl Erdmann, der in der Türe stand.
»Karl Erdmann ist auch da«, sagte sie. »Können Sie auch nicht schlafen?«
Sie saß in einem der großen Sessel, hatte den Kopf zurückgebogen und ihr Gesicht trug den Ausdruck von jemand, der sich etwas müde von einer Musik einschläfern lässt. Am Kamin stand der Graf Laing. Zwei rote Flecken brannten auf seinen Wangen, die ihn hübscher und jünger machten. Auch er lächelte Karl Erdmann entgegen und meinte,
»In solchen Gewitternächten gespenstern wir doch alle umher.«
»Brillante Haltung«, dachte Karl Erdmann, »denn er ist doch wütend, dass ich komme.« Und dann berichtete er, dass er noch unten im Garten spazieren gegangen sei und daher ihr oben Stimmen gehört habe, sei er gekommen, um auch dabei zu sein.
»Ja«, sagte Daniela, »der Graf Laing erzählt mir hier seltsame und interessante Dinge, nur fürchte ich, dass ich nicht recht imstande war, ihm zu folgen.«
»Es ist ja auch spät«, meinte der Graf höflich und schaute nach der Uhr. »So werde ich denn gute Nacht wünschen. Karl Erdmann gelingt es vielleicht, verständlicher zu sein.«
Er verbeugte sich freundlich und unbefangen und ging. Karl Erdmann hatte sich auf einen Stuhl gesetzt, saß gerade da, wie gespannt auf etwas, was da kommen sollte. Daniela lag noch immer regungslos in ihrem Sessel. Eine Weile schwiegen beide. Endlich begann Karl Erdmann, »Ottmar Laing hat Ihnen ganz einfach eine Liebeserklärung gemacht. Ich habe es seiner Stimme angehört.«
»Konnte man ihr das anhören?«
erwiderte Daniela noch immer in dem ruhigen, müden Tone.
»Ach ja, es kam vielleicht auf so etwas hinaus, aber sehr auf Umwegen. Durch was für Gefühlslabyrinthe sind wir nicht geirrt? Eine Liebeserklärung? Natürlich. Diese Herren der großen Welt sind alle Pedanten, weil sich in ihrem Leben so oft die gleiche Lebenslage wiederfindet. Man ist eben nicht erfinderisch in der großen Welt. Deshalb tun sie in der gleichen Lebenslage immer das Gleiche. Eine gewitterschwüle Sommernacht, es ist spät in der Nacht, eine Dame ist allein in der Bibliothek. Da nicht eine Liebeserklärung zu machen, ist für diese Herren ebenso unmöglich, wie zum Frack eine schwarze Krawatte umzulegen.«
Karl Erdmann lachte nicht. Er sah böse zu Daniela hinüber und sagte,
»Ich hörte seiner Stimme aber auch an, dass er litt.«
Daniela zog die Augenbrauen ein wenig empor.
»Gott, er leidet nicht zuweilen. Und wenn ein Herr, der von einem Mädchen wie Oda geliebt wird, leidet, wer kann ihm da helfen?«
Das Gewitter war heraufgezogen. Der Birnbaum vor den Fenstern begann plötzlich eifrig zu rauschen und streute seinen Birnen auf den Rasenplatz. Der Donner ließ sich vernehmen, aber ganz fern ein tiefes, weiches Rollen. Karl Erdmann schwieg eine Weile, als warte er, bis der Donner ausgesprochen hatte. Dann begann er wieder zu sprechen und es klang eigensinnig und ungeduldig.
»Es ist mir auch ganz gleichgültig, ob Ottmar Laing leidet oder nicht. Ich bin gerade viel zu sehr damit beschäftigt, selbst zu leiden.«
»Sie?«
fragte Daniela und richtete sich in ihrem Stuhle auf, um Karl Erdmann anzusehen.
»Ach nein, das sollten Sie nicht.«
»Warum sollte ich das nicht?« fuhr er böse fort. »Wahrscheinlich, weil ich ein so guter, gemütlicher, einfacher Junge bin und weil ich so furchtbar glücklich bin und so neutral, wie Oda sagt. Das ist doch die Rolle, die Sie mir zugedacht haben. Aber Sie wissen sehr gut, dass ich all das nicht bin. Warum lassen Sie es denn zu, dass Ottomar und Botho und der Hauslehrer in Sie verliebt sind? Und wenn Sie den Arm um Leos Schulter legen, so macht es Ihnen Spaß, dass der Junge ganz rot wird und wie hypnotisiert ist. Aber ich, nein, ich soll der Harmlose sein, der Kameradschaftliche. Ich kann das nicht. Ich kann das weniger als all die anderen. Bei Ottomar Laink ist die Liebe eine Gemütskomplikation und bei Botho ein Urlaubsflirt und bei dem Hauslehrer eine Krankheit. Aber bei mir ist es ernst. Sie halten mich ja für einen einfachen, harmlosen Menschen. Nun, bei denen wird sowas immer ernst. Es hilft ja nichts, dass ich Ihnen das sage, aber ich will, dass Sie es wissen. Ich will nicht mehr den harmlosen Kameraden spielen. Das ertrage ich nicht mehr.
Daniela ließ ihn sprechen und schaute ihn dabei teilnehmend und ein wenig ratlos an, als ob sie einen Kranken anblickte und über das Mittel nachsänne, das ihm Linderung verschaffen könnte. Als er zu Ende gesprochen hatte, errötete sie, zog die Augenbrauen zusammen und schlug mit der Hand auf die Stuhllehne.
»Nein, das will ich nicht, das habe ich nie gewollt und das ist auch nicht. Sie täuschen sich, Karl Erdmann. Es kommt Ihnen heute vielleicht so vor, aber morgen wird das ganz anders sein. Was würde Ihre Mutter sagen, wenn sie das hörte? Sie will Sie doch ruhig und glücklich sehen. Es käme mir vor, als ob ich irgendein Heiligtum Ihrer Mutter zerstörte, etwas Ihren geliebten Rasenplätzen antun würde oder sowas.«
Karl Erdmann lachte schmerzhaft.
»Oder als ob Sie die Meißner Zuckerdose zerschlügen. Es tut mir leid, aber ich bin nicht mehr in der Lage, die Rolle einer friedlichen Lieblingssache zu spielen. Sie verstehen es wohl zu machen, dass die Männer sie lieben, aber wenn sie wollen, dass einer sie nicht liebt, dann sind sie machtlos.«
Daniela hatte sich erhoben und war zu Karl Erdmann hinübergegangen. Sie blieb vor ihm stehen und schaute ihm sorgenvoll in das bleiche, erregte Gesicht.
»Sie sehen schlecht aus«, sagte sie. »Sie müssen krank sein. Legen Sie sich jetzt zu Bette. Morgen, wenn es nicht mehr so schwül ist, dann wird alles anders sein.«
Sie redete ihm zu wie einem Kinde, streichelte seinen Rockärmel, legte die Hand auf seine Stirn.
»Ja, Ihre Stirn ist heiß. Warten Sie. Ich habe Brom bei mir. Ich hole Ihnen etwas. Trinken Sie das. Sie werden sehen, es tut Ihnen gut.«
Geschäftig eilte sie aus dem Zimmer. Karl Erdmann blieb sitzen. Er fühlte sich kraftlos vor Rührung, vor Mitleid mit sich selber und schämte sich dessen. Dann sprang er plötzlich auf. Er durfte hier nicht warten. Wenn er hier noch ihre Medizin nahm, dann war er unrettbar lächerlich. Und hastig ging er auf sein Zimmer. Herr von Walbaum kam von seinen Feldern zurück, wo er dem Roggenmähen zugesehen hatte. Sein Gesicht war rot und erhitzt unter dem weißen Leinwandhelm. Der lange Backenbart glänzte wie Silber. Als ihm Karl Erdmann im Hofe begegnete, stieß er seinen Stock auf die Erde und schmunzelte.
»Nun, mein Junge, was tust du? Was treibst du? Du willst wohl Enten schießen? Na ja, du weißt, ich liebe es nicht, wenn man so früh auf den See geht. Aber dieses Jahr können wir mal eine Ausnahme machen. Schieß meinetwegen deine Enten.«
Gewiss, Karl Erdmann wollte gern Enten schießen. Er fragte sich jedoch, warum dieses Jahr diese Ausnahme. Er fand, dass er in letzter Zeit von kleinen Rücksichten umgeben war, die ihn verwirrten. Da war der Rauenthaler, der beim Mittagessen öfters erschien als sonst, die große Bockzigarre, welche der Vater sonst nur nachmittags herumreichte und die Karl Erdmann auch jetzt zuweilen abends bekam. Unerträglich waren die beiden Kinder. Sie sahen ihn mit erstaunten, erschreckten Augen an und erwiesen ihm kleine, gerührte Aufmerksamkeiten. Fräulein Undam, wenn sie ihm ihr »Gute Nacht, Herr Leutnant« sagte, nahm einen Ton an, als sei es ein Abschied fürs Leben. Das alles kam natürlich von dem albernen Gerede der Kinder, aber es war ihm unangenehm. Die Atmosphäre um ihn wurde so weich und er wurde, ohne es zu wollen, in eine feierliche Ausnahmestimmung hineingetrieben. Und zu all dem war doch gewiss kein Grund vorhanden. Nur seine Mutter war ganz unbefangen. Und Daniela. Ja, trotz des Gesprächs in der Bibliothek war Daniela ganz unbefangen. Vielleicht noch schwesterlicher und kameradschaftlicher als sonst. Als sie abends mit Frau von Wallbaum zur Wiese ging, nahm sie seinen Arm und sagte, »Karl Erdmann, kommen Sie mit. Sie sind ja auch eine Art Freundin.« Das Gespräch in der Bibliothek hatte ihn nicht befriedigt, dennoch gab es ihm eine Art Ruhe. Jetzt wusste sie alles. Und wenn sie tat, als sei nichts geschehen, so verstellte sie sich. Jeden Augenblick konnte er das Gespräch jener Nacht wieder aufnehmen. Jede Andeutung, jeden Blick musste sie verstehen. Und nun galt es nur, etwas zu tun, etwas zu sagen, das sie von dem furchtbaren Ernst seiner Liebe überzeugte. Was war das? Daran zu denken, das war die Grundbeschäftigung dieser Tage. Ein jeder hatte hier ja solch einen stetigen Gedanken, den er immer wieder hervorholte, der in der heißen Mittagsstille anders aussah als abends unter dem Dunkel der Parkbäume oder als in den heißen, schlaflosen Nächten. Oda riet an ihrer Liebe herum. Aristides Dorn fühlte sich in seiner Verliebtheit weich und süß werden wie eine Birne. Leo hatte die Aufregung seiner Knabenjahre und Otto Marleink träumte vor dem Labyrinth seiner Seele, in das sich alle schönen Frauen verirren sollten. Das gehörte zu diesen goldenen, schwülen Tagen. Er ging auf die Landstraße hinaus, die gelb und heiß in der Mittagssonne dalag. Die Blätter des Huflattichs, die Disteln und Wegwarte standen am Rhein grau bestaubt, als kämen sie von der Reise. Karl Erdmann bog in den kleinen Pfad ein, der zwischen den Feldern hinführte, und ging die blanken, gelben Wände des reifenden Korns entlang. Unter einer Eiche waren Schnitter versammelt, die ihre Mahlzeit einnahmen. Die Männer hatten sich auf den Erdboden hingestreckt und schnitten sich große Stücke vom schwarzen Brot ab, um sie langsam in den Mund zu schieben und träge zu kauen, während die Augen starr und ruhig über das Land hinschauten. Vor ihnen hockten ihre Frauen, die Hände um die Knie geschlungen und sahen reglos zu, wie ihre Männer aßen. »Die tun so«, dachte Karl Erdmann, »als würde dieser Tag ewig dauern.« Mitten in einem Kornfelde, fast bis zur Brust in dem blonden Glanz der Halme, standen ein Bursch und ein Mädchen. Sie standen da und blickten sich mit blauen, ausdruckslosen Augen unverwandt an. Auch das machte Karl Erdmann ungeduldig. »Warum standen Sie da? Warum nahmen Sie sich? Warum fassten Sie sich nicht? Gott, haben alle diese Menschen Zeit!« Das Land war um diese Mittagsstunde sehr still. Überall der seidige Glanz der Felder. Über dem fernen Walde lag blauer Duft. Und zwischen den grünen Schilfinseln des Sees dort unten funkelte das Wasser hart und grell wie Metall. Nur die Feldgrillen waren allerorten dabei, ihr endloses Lied abzuschnurren. »Man sitzt auf seinem Halme«, dachte Karl Erdmann, »und schnurrt sein Lied ab. Das ist sein Leben.« Er hatte auch sein Lied abzuschnurren, seinen stetigen Gedanken zu denken. Wenn er nicht aß, nicht mit den anderen plauderte, nicht Tennis spielte oder in den Stall zu den Pferden ging, dann dachte er an den Brief, den er sich entschlossen hatte, an Daniela zu schreiben. Das sollte ein Brief werden, der mit einem Male die schöne, spielerische Sicherheit dieser grausamen kleinen Frau in Stücke riss und ein Menschenschicksal schwer und furchtbar in ihre Hände legte. So ungefähr lauteten die Sätze, bei denen er jetzt angelangt war. »Ihnen, Daniela, ist die Liebe der Männer, welche sie umgeben, eine angenehme Gewohnheit. Aber sie vergessen, dass es auch eine Liebe gibt, die...« Ja, jetzt musste etwas kommen, das erschüttert, das erschreckt, fast verwundet. Drüben vom See erscholl plötzlich der Schrei eines Haubentauchers, laut Unendlich klagend wie der Aufschrei einer furchtbaren Not klang er in die Mittagsstille hinein. Es war, als machte dieser Schrei einen Riss in die schläfrige Ruhe, die über dem Lande brütete. Ja, so musste es sein, das, was er Daniela zu sagen hatte, so ein Schrei aus tiefster Not. Aber wo das finden? Hier in der Mittagsschwüle, in der alle so viel Zeit hatten, fiel ihm nichts ein, das so verzweifelt, ungeduldig und böse klang wie der Schrei des Tauchers dort drüben. Den Brief schrieb Karl Erdmann in der Nacht, in seinem Schlafzimmer. Wenn er sich zum offenen Fenster hinausbeugte, konnte er den Lichtschein von dem Bibliotheksfenster auf den Lilien vor dem Hause liegen sehen. Und in der Dunkelheit hörte er Aristides Dorns rastlose Schritte auf den Kieswegen. Karl Erdmann hatte diesen Brief all diese Tage hindurch unaufhörlich überdacht und redigiert. Allein jetzt wurde er doch ganz anders, ganz neu für ihn. Die leidenschaftlichen Worte, die er hinschrieb, überraschten ihn selbst. Sie erschütterten ihn. Er hatte an der Kraft seiner Liebe nie gezweifelt. Aber dass sie so gewaltsam und drohend sein konnte, das erfuhr er erst aus diesem Brief, den er schrieb. Da war eine Stelle, die ihm ganz Neues über sein eigenes Leben offenbarte. Sie sprach davon, wie öde und leer das Soldatenleben war, dem er von Jugend auf angehörte, und wie das einzig reine, schöne und starke in ihm von Jugend auf die Liebe zu Daniela gewesen sei. »Dieses reine, schöne und starke«, hieß es weiter, »können Sie mit Ihrem Spott und Ihrer spielerischen Verachtung totschlagen, aber dann liegt auch an mir nichts mehr.« Zuweilen musste er im Schreiben innehalten. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, schloss die Augen und ließ die Musik der großen Worte in sich nachklingen, ließ sich von ihr das Blut erwärmen. Und sie brachte ihm Daniela so nahe, als stünde sie dort hinter seinem Stuhle und beugte sich auf ihn nieder, besiegt und gebrochen von all seiner Leidenschaft. Es war spät geworden, als er den Brief beendete. Aristides Dorns Schritte auf dem Kies waren nicht mehr hörbar. Aber der Lichtschein aus dem Bibliotheksfenster lag noch immer auf den Lilien. Karl Erdmann beschloss, leise in den Garten hinabzugehen und seinen Brief durch das geöffnete Fenster in das Bibliothekszimmer zu werfen. Da sollte er denn plötzlich und geheimnisvoll wie ein Schicksal vor Danielas Füßen liegen. Diese Unternehmung erregte in Karl Erdmann den angenehmen Kitzel, den er als Knabe bei gewagten Streichen empfunden hatte. Behutsam schlich er die Treppe hinab, näherte sich vorsichtig dem Fenster, stand dort einen Augenblick mitten unter den feuchten Lilien und horchte. Deutlich hörte er das leise Knistern der Blätter eines Buches, die umgeschlagen wurden. Nun warf er den Brief durch die halb geöffneten Vorhänge geschickt ins Zimmer. Dann wartete er noch so erregt, dass er mit seinen heißen Händen in die kühlen Lilien hineingriff. Als sich drinnen nichts regte, schlich er davon. Oben in seinem Zimmer atmete er tief auf, als sei ihm eine gefahrvolle Aufgabe gelungen. Sein Herz klopfte noch heftig, seine Hände waren voller Lilienblätter und er lächelte stolz und zufrieden, als hätte er einen großen Sieg errungen. Daniela saß wie jeden Morgen in der Bohnenlaube und schrieb einen Brief. Zuweilen hob sie den Kopf und blinzelte aus ihrem Schattenversteck in die gelbe Welt des Sonnenscheins hinaus, in der die Farben so grell und heiß auf den Blumenbeeten standen. Sie schaute zur Spirea-Hecke hinüber, wo schon geraume Zeit Karl Erdmann tief in Gedanken versunken auf und ab schritt. Wenn sie sich überzeugt hatte, dass er immer noch dort auf und ab ging und sich noch nicht anschickte, zur Bohnenlaube herüberzukommen, dann beugte sie sich wieder auf ihren Briefbogen nieder und schrieb ruhig und gleichmäßig weiter. Einmal jedoch, als sie aufblickte, fand sie, dass er schon auf halbem Wege zu ihr war. Sie beendete den angefangenen Satz ihres Briefes, legte die Feder nieder, lehnte sich in die Bohnenranken zurück und sah ihm nachdenklich entgegen. Karl Erdmann schien sehr ernst verbeugte sich förmlich und fragte: Störe ich? Daniela schüttelte den Kopf. Da setzte er sich und schaute schweigend vor sich nieder.
»Ach, geben Sie mir eine Zigarette«, sagte Daniela.
Karl Erdmann reichte ihr die Zigarette und ein brennendes Zündholz.
»Raucht sie nicht?«, fragte Daniela. »Schade, es plaudert sich gemütlicher, wenn beide rauchen.«
Karl Erdmann zuckte mit den Schultern und sagte ein wenig feierlich: »Ich bedauere, aber ich sagte es Ihnen schon, Gemütlichkeit ist nicht meine Spezialität.« Daniela hatte sich wieder zurückgelegt. Der Genuss der ersten Züge ihrer Zigarette machte sie zerstreut. Sie ließ den Rauch sich langsam zwischen den halb geöffneten Lippen hervorkräuseln und schauerte wohlig in sich zusammen, als fühlte sie all die grünlichen Schatten, welche über sie hinrannen, wie ein angenehmes, kühles Bad. Dann dachte sie wieder an Karl Erdmann.
»Sie haben mir einen Brief geschrieben«, sagte sie. »Davon wollen wir jetzt sprechen.« »Natürlich sollten Sie lieber nicht solche Briefe schreiben. Das Zusammenleben ist doch ohne solche Briefe viel einfacher und angenehmer.«
Karl Erdmann antwortete nicht. Er zuckte wieder die Achseln und lächelte, ein mattes, ironisches Lächeln.
»Da nun aber Ihr Brief einmal geschrieben ist«, fuhr Daniela fort, »so muss ich sagen, dass er mich beruhigt hat. Vorige Nacht in der Bibliothek haben Sie mich ein wenig erschreckt, aber dieser Brief beruhigt mich. Er ist so hübsch lang und so hübsch in jeder Hinsicht. Sie pflegen Ihren Stil, da sind schöne Gedanken und schöne Worte drin. Es muss Ihnen Vergnügen gemacht haben, ihn zu schreiben, und es muss Sie beruhigt haben, nicht wahr?«
Da Daniela innehielt und eine Antwort zu erwarten schien, schaute Karl Erdmann auf. Er war sehr bleich geworden und es klang feindselig, als er sagte: »Oh, bitte, sprechen Sie nur, ich höre.« Daniela schwieg eine Weile, rauchte und sann. Einen Augenblick nur ruhten ihre Augen auf Karl Erdmann mit dem scharfen, forschenden Blick, der zuweilen in Frauenaugen kommt und goldene Funken in ihn erweckt, wie in den Augen eines sichernden Wildes.
»Ach ja«, begann sie dann, »Sie können den Rat einer älteren und erfahrenen Frau wohl anhören. Er kann Ihnen für Ihr späteres Leben nutzen, für eine Gelegenheit, in der für Sie wirklich etwas auf dem Spiele steht.«
»Bitte«, sagte Karl Erdmann und bemühte sich, das kalt und höhnisch zu sagen.
»Also«, fuhr Daniela fort, »solche Briefe dürfen Sie nicht schreiben, wenn es einmal ernst wird. Wenn Sie ihn schreiben, fühlen Sie vielleicht stark und wird Ihnen warm ums Herz. Aber glauben Sie mir, solch ein hübscher Brief macht keinen Eindruck. Wir lesen darüber hinweg wie über eine Romanseite. Ich weiß nicht, Männer, die in einem Brief einen so schönen Stil schreiben, kommen mir immer verheiratet vor. Und dann, nur Näherinnen und Konfektionsfräulein lieben lange hübsche Liebesbriefe, über die sie dann weinen.«
»Sehr interessant«, warf Karl Erdmann ein. Seine Stimme war heiser und zitterte ein wenig. »Wie muss denn so ein Brief sein?«
»Kurz muss er sein«, erwiderte Daniela. »Wenn ein Mann einer Frau sagt, dass er sie liebt, so ist das doch bald gesagt. Darüber lässt sich doch nicht viel herumreden. Alles andere ist für die beiden doch uninteressant. Und für jeden anderen als die beiden muss wieder dieser Brief uninteressant sein. Liebe ist doch nur für die beiden, die es angeht, nicht trivial. Ich kann mir denken, dass ein Telegramm zur rechten Zeit abgeschickt und in dem nichts weiter steht als „Ich liebe dich“ die stärkste Wirkung tut. Da haben wir also Ihren Brief.«
Daniela entnahm ihrer Mappe Karl Erdmanns Brief, entfaltete ihn und beugte sich darüber. Karl Erdmann bemerkte, dass einige Worte und Sätze des Briefes mit Rotstift angestrichen waren.
»Sie hat also den Brief korrigiert«, dachte er, »und die Fehler angestrichen.«
Daniela las halblaut einige Sätze des Briefes.
»Also hier, den Ernst eines Menschenschicksals in ihre kleinen Hände legen und so weiter. Das ist so hübsche Literatur, dass wer das geschrieben hat, schon ganz befriedigt ist. Er ist verliebt in seinen Stil und die Geliebte ist ihm treu. Und dann hier dies von ihrer Liebe, die das einzige Wertvolle in ihnen ist. Was soll denn die Frau an ihnen lieben? Nein, wenn sie einer Frau ihre Liebe erklären, müssen sie immer tun, als machten sie ihr ein längst erwartetes großes Geschenk. So, nun habe ich ihnen einen Vortrag gehalten. Hier ist ihr Brief.«
Sie steckte den Brief in den Umschlag und legte ihn vor Karl Erdmann hin. Sie lächelte ihm dabei freundlich zu und schaute ihn an, als sei er ein Kind, das sie gescholten und dem sie nun verziehen hatte.
»Ich sehe dort Herrn Dorn mit seinen Büchern aus dem Hause kommen«, fügte sie hinzu. »Ich nehme nämlich jetzt griechische Stunden bei Herrn Dorn.«
»Dann muss ich wohl gehen«, bemerkte Karl Erdmann. Er erhob sich, nahm den Brief, der auf dem Tisch lag, und begann ihn langsam zu zerreißen. Er schien dabei angestrengt nachzudenken. Plötzlich erhellte ein heiteres, wirklich ausgelassenes Lächeln sein Gesicht.
»Sehen Sie, Daniela«, sagte er, »was Sie da tun, beruhigt mich wieder. Sie geben sich kolossal Mühe für mich. Wenn Ottmar Laing Ihnen eine Liebeserklärung macht, dann hören Sie zu, als ob er Ihnen Klarinette vorspielte. Bei Herrn Aristides Dorn nehmen Sie griechische Stunden. Für mich aber verstellen Sie sich. Sie versuchen, anders zu sein, als sie wirklich sind. Sie spielen Rollen, die ihnen gar nicht gut stehen. Die Rolle der Schwester und der erfahrenen Frau und der Gouvernante der Liebe. Und das ist mehr, als sie für die anderen tun. Und das beruhigt mich ein wenig.«
Daniela hatte erstaunt aufgeblickt. Und dann schauten ihre Augen vor sich hin, ohne zu sehen, wie es Frauen tun, die in sich hineinhorchen, weil ein starkes Gefühl in ihnen erwacht ist.
»Ich mache also Herrn Aristides Dorn Platz«, schloss Karl Erdmann. »Herrn Aristides Dorn, auf den ich natürlich nicht eifersüchtig bin, denn er ist nur, wie Ottmar Laing sagt, eine Windmühle, die sich drehen muss.«
Damit verbeugte er sich, grüßte und ging. Er spürte es an seinen Beinen, dass sein Gang nicht natürlich war, aber das kam daher, dass sein Abgang ihn so außerordentlich befriedigte. Frühmorgens brach man zur Entenjagd auf. Auf der großen Bankdroschke sollte zum See gefahren werden und die ganze Familie nahm an der Jagd teil. Nur Frau von Wallbaum blieb zu Hause. Sie stand bei der Abfahrt auf der Treppe in ihrem hellen Morgenkleide, das Gesicht ganz rosa von der Teilnahme an der Jagderregung der anderen.
»Unterhaltet euch gut, vertragt euch gut«, rief sie hinab.
Sie hob dabei die Hände und winkte wie eine kleine Priesterin der Heiterkeit, die ihre Gläubigen segnet. Der Morgen war hell und der Tag versprach heiß zu werden. Jetzt sandten noch die tauigen Felder eine leichte, stark duftende Kühle herüber, die sich köstlich atmete und das Blut erregte. Überall auf dem Lande, an dem sie vorüberfuhren, fing das Licht sich in Tropfen und feuchten Spinnweben. Auf dem Felde waren die Schnitter bei der Arbeit, weiße Gestalten, die in lauter Glanz zu warten schienen. Wenn der Wagen an ihnen vorüberfuhr, hielten die Männer in ihrer Arbeit inne, schauten blinzelnd auf, zogen die Mützen und lachten über das ganze Gesicht.
»Wie gutmütig dieses Volk ist«, sagte Aristides Dorn. »Sie müssen arbeiten, und wir fahren müßig in den Morgen hinein. Und doch lachen sie und zeigen keine Spur von Neid.«
Dorn fühlte sich heute angeregt und sicher, daher wollte er mit einer hübschen Bemerkung die Unterhaltung beleben, da gerade keiner sprach. Der Graf Laing zog die Augenbrauen ein wenig empor und meinte,
»Gott, Neid! Man kann doch nicht vom Morgen bis zum Abend beneiden. Und an einem Sommermorgen bei gutem Wetter denkt man nicht an die soziale Frage. Das kommt abends, wenn der Rücken schmerzt.«
»Die Leute lachen, weil es hübsch ist, was an ihnen vorüberfährt. Das ist doch natürlich, bemerkte Oda, und es klang ein wenig gereizt. Dorn lächelte hochmütig und griff nach seiner Stirnlocke. Er empfand jedoch, dass seine Bemerkung der Gesellschaft nicht sympathisch war. Er schaute zu Daniela hinüber. Diese schien nichts gehört zu haben. Sie blickte vor sich hin mit glitzernden Augen, die Lippen halb geöffnet, ganz versunken in ein starkes körperliches Genießen.
»Überhaupt Neid«, nahm Herr von Wallbaum jetzt das Wort, der heute ganz wohlwollendes und gut gelauntes Familienoberhaupt war. »Was fehlt denn den Kerls mit solchen Gliedern? Um die könnte ich sie jetzt beneiden. Naja, früher meine Generation, die war nicht so feingliedrig wie ihr heutigen. Damals eine Entenjagd war noch eine andere Sache. Man band sich Bastschuhe an die Füße, ging am Seeufer entlang und sank jeden Augenblick bis zur Brust in den Sumpf ein. Da war noch was von Gefahr, ein bisschen Wildheit dabei, sowas von Urinstinkten. Heute gehen Damen und Kinder auf die Jagd.«
Herr von Wallbaum lachte und beugte sich vor, um seinen langen Backenbart im Winde flattern zu lassen, was ihm besonders wohl zu tun schien.
»Wildheit und Urinstinkte«, meinte Graf Laing, »müssen etwas Berauschendes haben, denn diejenigen, die sie verspürt zu haben, meinen, sprechen davon, wie man von einem ganz hohen Bordeaux spricht.«
»Ich liebe wilde Männer«, erklang Heidas Stimme, und als sie das laute Lachen der anderen hörte, wurde sie dunkelrot. Leo aber meinte, »Für Legationssekretäre also bei Heida keine Aussicht.«
»Still«, befahl Herr von Wallbaum. »Bei Kindern wünsche ich weniger Urinstinkt und mehr Haltung.«
»Freuen Sie sich?« fragte Karl Erdmann Daniela leise. »Ja«, antwortete sie ebenso leise, ohne ihn anzusehen, als wollte sie sich im Genuss von Licht und Luft nicht stören lassen. »Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Und Sie? Freuen Sie sich? Oder sind Sie heute auch düster und geheimnisvoll?«
»Nein, nein«, sagte Karl Erdmann, »ich freue mich kolossal.«
Das leise Zwiegespräch machte ihn glücklich. Es schien ihm, als verbände es ihn mit Daniela und rücke sie beide zusammen von den anderen ab.
»Still«, kommandierte Herr von Wallbaum jetzt, »sonst fliegen die Enten aus.«
In der Nähe des Sees hielt der Wagen. Die Gesellschaft stieg aus und ging schweigend zum Seeufer, wo die Kähne bereit lagen. Herr von Wallbaum hielt streng darauf, dass das Besteigen der Kähne ganz geräuschlos vor sich gehe. Daniela fuhr mit Karl Erdmann und Leo. Sie war die einzige Dame, die schießen wollte. Ein Waldhüter stieß mit einer langen Stange den Kahn vorsichtig in das Schilf hinein. Der See glich einem großen Felde voll hellgrüner Halme, das hie und da von breiten Wasserstraßen durchkreuzt wurde. Kein Luftzug regte sich, unbeweglich stand das Schilf da und das Zittern des Lichtes auf dem Wasser und auf den feuchten Spitzen der Schachtelhalme schien die einzige Bewegung. Große Stille lag über der Fläche, nur zuweilen erklang schläfrig und klagend der Ruf eines Blässhuhns oder ein Fisch schnalzte oder es raschelte leise wie von Wesen, die heimlich durch das Schilf schritten.
»Köstlich«, flüsterte Daniela, »ist das nicht wie ein großes, vornehmes Haus, in dem die Herrschaft noch schläft und in dem nur die Dienstboten schon leise bei der Arbeit sind?«
»Und wir sind die Einbrecher«, ergänzte Leo.
»Ach ja«, meinte Daniela, »wer weiß, ob Einbrecher, wenn sie in ein Haus schleichen, auch so angenehmes Herzklopfen haben wie ich jetzt.«
»Ganz gewiss«, versicherte Leo. Dann plötzlich rauschte und klatschte es von allen Seiten und schwerfällig stiegen die Enten auf. Daniela war aufgesprungen, sie stützte das eine Knie auf das Sitzbrett des Bootes und schoss. Karl Erdmann vergaß zu schießen, weil es ihn so interessierte, Daniela anzusehen, wie die schlanke Gestalt im grauen Leinwandkleide, einen Knabenhut aus weißem Stroh auf den Kopfe, die Wangen heiß, sich in der Erregung aufrichtete und straffte. Und wenn sie geschossen hatte und der große Vogel dort in der Luft schlaff wurde wie ein abgespannter Bogen und schwer in das Wasser fiel, dann ließ sie das Gewehr ein wenig sinken
und es zuckte um ihre Lippen ein seltsames, fast leidenschaftliches Lächeln. Dann aber regte sie sich sofort auf. Sie fürchtete, die Ente könnte verloren gehen. Sie rief dem Wildhüter zu, hinzusteuern, beugte sich weit aus dem Kahn, fasste die Ente an den Ständern und hob sie triumphierend empor. Allmählich wurde auch Karl Erdmann von der Jagdleidenschaft erfasst, wurde ganz Auge und Ohr und alles um ihn her, das Schilf und die Blätter wurden zur Partei, wurden zu Dingen, die entweder auf Seite der Jäger oder auf Seite der Enten waren. Lange und hitzig war die Verfolgung eines alten, mausernden Erpels, der ihnen immer wieder entwischte und immer wieder neue Listen erfand, um sich zu verstecken und zu entkommen. Daniela war so erregt, dass sie zitterte und kleine, schrille Schreie ausstieß. Endlich hatten sie ihn. Daniela fasste ihn, warf ihn in das Boot und lachte. Und da überkam Karl Erdmann plötzlich ein wunderliches und unerwartetes Gefühl. Er sah auf den Haufen toter Vögel nieder, die im Boote lagen, auf die schlaff wie müde gebogenen Hälse, auf das geronnene Blut. Er sah, wie der eben geschossene Vogel noch matt und hilflos die Ständer bewegte und ein Zucken wie eine plötzliche Angst seinen Körper schüttelte, wie er sich streckte und dann schlaff und regungslos liegen blieb. Das empfand Karl Erdmann als furchtbar traurig. Ja, es wurde ihm so unerträglich, dass es ihm die Kehle zusammenschnürte und er merkte, dass er sein Gesicht verzog. Schnell blickte er auf, besorgt, jemand könne es gesehen haben. Daniela saß auf ihrem Sitzbrett und schaute ihn so angstvoll an, dass es ihm schien, als ahmte sie unwillkürlich den Ausdruck seines Gesichtes nach. »Sie weiß alles«, dachte Karl Erdmann sofort. Er errötete und wandte sein Gesicht ab. Er schämte sich wie nach einer schlechten Tat. Da hörte er Daniela mit einer Stimme, die sehr heiter und unbefangen zu klingen sich bemühte, ausrufen: »Sehen Sie, wie da etwas durch die Schachtelhalme fortschießt, ein Hecht wohl. Möchten Sie nicht auch so dahinschießen können? Das muss doch gut sein.« »Für einen Krieger wohl kein passender Wunsch«, bemerkte Leo. Darüber begannen sie nun alle drei zu lachen. Sie lachten sehr laut und sehr lange, als könnte das Lachen sie vor etwas schützen, das für einen Augenblick unheimlich und hinterrücks sie überfallen hatte. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, und zwischen dem Schilf und dem Kolbenrohr wurde es schwül. Enten wollten auch nicht mehr steigen. Wie eine große Schläfrigkeit legte sich über den See, regungslos standen die Fische im Wasser und die Frösche saßen schweigend auf den Blättern der Wasserrosen und schienen zu schlafen. »Fühlen Sie, wie die Mittagsstunde einem in die Glieder fährt?«, fragte Karl Erdmann. Ja, Daniela fühlte es und war müde. Alle drei setzten sich auf die Sitzbretter des Kahns und legten die Gewehre beiseite. »Fahr ans Land zum Frühstück«, befahl Karl Erdmann dem Waldhüter. »Wir haben gute Arbeit getan«, meinte Daniela. »Ja«, sagte Karl Erdmann, »zusammen eine Arbeit tun und dann zusammen müde sein. Das ist sehr gemütlich, das verstehen die wenigsten.«
»Wie muss man das machen?«, fragte Daniela.
»So«, sagte Karl Erdmann, legte beide Hände mit gespreizten Fingern auf seine Knie, »und dann starrt man einander an mit ganz leeren, friedlichen Augen. Das habe ich bei den Bauern gesehen, wenn sie sich um die Mittagszeit unter die Eiche setzen und nach dem Essen noch ein wenig warten, ehe sie sich ausstrecken, um zu schlafen.« Gehorsam legte Daniela ihre Hände auf die Knie und sah vor sich hin.
»Wirklich«, sagte sie, »es ist sehr angenehm.«
So saßen sie nun alle drei da und schwiegen. Endlich schloss Daniela ihre Augen.
»Seltsam«, rief sie, »wenn Sie die Augen schließen, hören Sie einen einzigen Ton, einen Ton, als ob jemand schläft und leise zu schnarchen beginnt.«
»Ich behalte die Augen lieber offen«, sagte Karl Erdmann. »Wenn ich die Augen schließe, dann bin ich allein. Und wir wollen doch zusammen müde sein.«
Daniela schlug die Augen auf. »Gewiss«, versetzte sie schnell, »wir wollen beisammen sein.« Ihre Stimme klang bei diesen Worten freundlich und mitleidig, als spräche sie zu einem Kranken. Dass ihn das plötzlich rührte, fand Karl Erdmann albern genug. Sie näherten sich jetzt einer schmalen, mit Erlen bestandenen Landzunge. Dort sollte das Frühstück eingenommen werden. Die anderen waren schon da. Die Herren hatten sich um ein weißes Tischtuch auf den Rasen hingestreckt. Heida und Oda packten die Vorräte aus. »Kommen Sie«, sagte Daniela, als sie an Land ging, und legte einen Arm in Leos, den anderen in Karl Erdmanns Arm. »Jetzt wollen wir essen wie Ihre Bauern. Ganz still, lange kauen und dabei zum Horizont hinabsehen und vor allem uns um die anderen gar nicht kümmern.« Auf dem Frühstücksplatz setzten sie sich ein wenig abseits von den anderen. »Ist das eine Demonstration?«, fragte Botho. »Wir sind eine Gruppe für uns«, erwiderte Daniela, »und ich werde meine Herren bedienen.« »Bitte«, meinte Heide ein wenig gereizt, »wir sind auch exklusiv.«
»Gruppe, Gruppe«, begann Herr von Wallbaum und lächelte. Er wollte etwas Hübsches sagen, denn er fühlte sich jugendlich und galant.
»Eigen, dass Damen, schöne Damen, immer Parteibildung begünstigen. Das kommt wohl daher, dass Damen, schöne Damen, geborene Parteihäupter sind.«
Er sah die anderen an, um Beifall für seine Bemerkung zu ernten. Allein nur Aristides Dorn lächelte ironisch.
»Die Sache ist die«, erklärte Leo, »wir sind zusammen müde. Das ist Karl Erdmanns neueste Erfindung. Das soll ein großer Genuss sein.«
Graf Laing klemmte ein Glas in sein linkes Auge und schaute zu Daniela hinüber.
»Ah«, meinte er, »das scheint allerdings eine gute Erfindung zu sein. Ziemlich raffiniert, zu der kann man Karl Erdmann Glück wünschen.«
Oda lehnte ihren blonden Kopf an die Schultern ihres Bräutigams und sagte klagend,
»Ach, lieber, das haben wir doch schon längst erfunden.«
Die Gesellschaft wurde jetzt einsilbig. Jeder aß und trank schweigend. Botho schien verstimmt, die anderen Herren waren nachdenklich. Graf Laing gähnte diskret, und um sie her standen die sonnenwarmen Erlenbüsche voll mittäglichen Gesummes, als wollten sie die Gesellschaft in Schlaf singen. Endlich hielt es Aristides Dorn nicht länger aus, so still von Daniela unbemerkt dazusitzen. Er eröffnete daher wieder die Unterhaltung. Er sprach scharf und ein wenig zu laut, weil es ihn aufregte, so in die Stille hineinzusprechen.
»Müde. Ich gebe zu, dass wir müde sind. Wir haben uns aufgeregt. Ich gebe zu, ich habe mich aufgeregt, als gelte es etwas ganz Großes. Und warum das alles? Einiger Enten wegen, eines Bratens wegen. Ist das nicht seltsam? Ist das ein Resultat?«
Er schaute gespannt zu Daniela hinüber, errötete und drehte seine schwarze Stirnlocke. Aber Botho ärgerte diese Rede.
»Was wollen Sie denn für Resultate haben?« sagte er. »Ein Vergnügen hat eben kein Resultat, das man einkassieren kann. Ist es vorüber, dann muss es vorüber sein. Wie ein gutes Parfum, das auch verfliegt und nichts zurücklässt.«
Graf Laing hatte sich flach auf den Rasen gelegt, rauchte eine Zigarette und schaute zum Himmel hinauf.
»Ich kannte in England einen alten Lord«, begann er langsam und knarrend zu erzählen. »Der hatte irgendein böses Magenleiden. Er litt an starkem Hunger, aber wenn er sich zu Tische gesetzt hatte und zu essen beginnen wollte, bekam er einen solchen Widerwillen vor den Speisen, dass er die Tafel verlassen musste. Nun, dieser alte Herr pflegte zu sagen, ihr braucht mich nicht zu bedauern. Wenn ich mich zu Tische setze, so freue ich mich so stark auf das Essen, dass ich mehr Vergnügen daran habe als ihr an eurem ganzen Diner.«
Niemand fand darauf etwas zu sagen, und die Unterhaltung verstummte wieder. Nur Heida flüsterte Fräulein Undam zu.
»So geht das ja immer. Daniela sucht sich ein oder zwei Herren als Privatbesitz aus,
Das kann sie ja tun, nur dass dann alle anderen Herren verstimmt und langweilig werden.«
Endlich gab Herr von Wallbaum das Zeichen zum Aufbruch und man bestieg wieder die Kähne. Allein die heißen Nachmittagsstunden dämpften die Jagdlust. Daniela und Karl Erdmann spannten bald ihre Gewehre ab, setzten sich und sahen zu, wie Leo schoss. Dabei unterhielten sie sich in abgebrochenen Sätzen, sprachen von friedlichen Dingen, von den Sonntagmittagessen im Kadettenhause, von früheren Jagden und früheren Sommern, und dann, als wären sie auch noch dazu zu träge, verstummte das Gespräch. Daniela versank in Sinnen, ließ ihre Hände über den Rand des Bootes hinabhängen und zog, um sie zu kühlen, die Schachtelhalme durch die Finger. »Jetzt könnte es langweilig, fast traurig werden«, dachte Karl Erdmann. »Es gibt Stunden, wie es Menschen gibt, die mit säuerlicher Nüchternheit und die Freuden und Hoffnungen des Lebens ausreden.« Karl Erdmann hatte plötzlich das Bedürfnis, sich über etwas zu ärgern, daher sagte er: »Der Otto Malayenk hat immer so dumme Geschichten. Was ist das nun wieder mit dem alten Mann, dessen größte Freude es ist, sich zu Tisch zu setzen und mit leerem Magen aufzustehen? Phantasien eines verdorbenen Magens. Otto Malayenk ist, glaube ich, auch so einer, der sich immer vor zu Tische setzen möchte und dem die Suppe schon die Illusion verdirbt.« Daniela zuckte leicht mit den Schultern und schaute zerstreut dem lautlosen Fluge der Libellen über den Wasserrosen zu.
»Nun ja«, meinte sie, »aber wir sitzen alle immer zu lang bei Tisch. So diese Jagd, nicht wahr? Es ist, sich lange auf ein Glück zu freuen. Und dann kommt das Glück ganz stark und schnell. Und dann ist es wieder fort, dann ist es aus. Und um uns ist es still und dunkel. Möchten Sie das nicht auch?«
»Ja«, sagte Karl Erdmann leise. Er errötete dabei und fühlte es deutlich, dass Daniela von ihm sprach. Eine starke Freude fuhr ihm heiß in die Glieder, und plötzlich sah er sich wieder in seiner eigenen schönen und traurigen Geschichte, empfand die Erregung alles dessen, was er noch erleben musste.
Die Jagd war zu Ende und alle waren zufrieden damit. Jetzt kam das angenehme Nachhausefahren mit dem kühler werdenden Abend. Die Sonne stand schon tief und lag rotgolden über den Grannen der Gerstenfelder und die Hüterjungen sangen aus Leibeskräften auf den Weiden. Dann kam das Mittagessen mit dem großen Appetit und das Beieinandersitzen auf der Veranda. Alle waren müde, streckten die heißen Glieder von sich, starrten mit den Augen, die zu viel grelles Licht hatten trinken müssen, in die kühle Finsternis des Gartens hinein. Zum Sprechen hatte keiner Lust, nur Frau von Wallbaum sprach mit ihrer gleichmäßigen, freundlichen Stimme, als wollte sie die anderen einschläfern. Sie erzählte ihren Tag, sie hatte ihr Tagebuch geschrieben und Jagd auf Löwenzahn gemacht. Endlich war sie hinausgegangen, um ihre Kühe auf der Weide zu sehen. Auf dem Wege jedoch hatte sie zwischen den Feldern eingeschlossen ein kleines, ungemähtes Stückchen Wies bemerkt, das heiß von Sonnenschein und voller Schafgarbenduft und kleiner blauer Schmetterlinge war. Das hatte ihr gefallen. Sie hatte sich dort niedergesetzt, um den Thomas à Kempis zu lesen bis zum zweiten Frühstück. Später war sie durch das Haus gegangen, durch die stillen, leeren Zimmer, und hatte sich gefreut, dass sie über die Stille und Leere nicht betrübt zu sein brauchte, denn gleich würden alle wieder da sein und würden wieder gemütlich und glücklich beieinander sitzen. »Ach ja«, dachte Karl Erdmann, »glücklich und gemütlich beieinander sitzen.« Eine Ewigkeit hätte er so dasitzen können, die müden Glieder von sich strecken, die laue Luft einatmen, die ganz süß von den Düften des Gartens war, die schlaff machte, dass er glaubte, er werde nie mehr etwas wollen können und dennoch das Blut seltsam erhitzte und aufpeitschte. »Ein schnelles, starkes Glück, das uns überrumpelt«, hatte Daniela gesagt, »und dann Stille und Dunkelheit.« So musste diese Stille sein.
und diese Dunkelheit, in der er fühlte, dass Daniela nicht fern von ihm saß.